Der Bolus als Wille und Vorstellung, Geschichten aus dem Atemweg. Hier sehen Sie links das Hietzinger Spital zum Zeitpunkt seiner Errichtung 1913 und fast 110 Jahre später die Endoskopie, wo sich ein Teil meiner Geschichte abspielen soll. Einleitung haben wir schon gehabt. Ein Schopenhauer-Zitat. Ob das Atemholen zu den willkürlichen oder unwillkürlichen Bewegungen gehöre. Aus seiner Sicht, 19. Jahrhundert, man könnte versucht werden, frühes 19. Jahrhundert, das Atemholen als ein Mittelglied zwischen den willkürlichen, heißt auf Motiv, und den unwillkürlichen, das heißt auf Reiz erfolgenden Bewegungen anzusehen. Hall erklärt es für eine gemischte Funktion, da es unter dem Einfluss teils der zerebral willkürlichen, teils der spinal unwillkürlichen Nerven steht. Also ich finde relativ gut von der Physiologie aus dieser Zeit heraus. Indes müssen wir es zuletzt doch den auf Motiv erfolgenden Willensäußerungen beizählen. Welt als Wille, denn andere Motive, bloße Vorstellungen können den Willen bestimmen, es zu hemmen oder zu beschleunigen. Und es hat wie jede andere willkürliche Handlung den Schein, dass man es ganz unterlassen könne und frei ersticken. Dies könnte man auch in der Tat, sobald irgendein anderes Motiv den Willen so stark bestimmte, dass es das dringende Bedürfnis, das Luft überwöge. Einige sollen wirklich auf diese Weise ihrem Leben ein Ende gemacht haben. Wer es glaubt, für das wenigstens teilweise Bedingtsein des Atmens durch zerebrale Tätigkeit spricht die Tatsache, dass Blausäure zunächst dadurch tötet, dass sie das Gehirn lähmt und so mittelbar das Atmen hemmt, wird diese aber künstlich unterhalten, bis jene Betäubung des Gehirns vorübertritt. So tritt kein Tod ein. Aus heutiger Sicht teilweise richtig. Bolus Tod, auch interessant medizinhistorisch, hier schließe ich an meinen Vorredner, wurde im 20. Jahrhundert eingeführt als Kennzeichen des Erstickungstodes durch Speisebrocken, also während der Nahrungsaufnahme. Und interessanterweise, die Literatur sagt, dass hier meistens ein bisschen Alkohol im Spiel ist, die Schutzreflexe lähmt. Der Larynxschock als Vagusreflextod hat viele Jahrzehnte in der Legende, in der Pharma überlebt, aber hier haben Gerichtsmediziner mit einem Werk, das sie ihrem Lehrer gewidmet haben, der hat sich sicher sehr gefreut, das unter dem Christbaum zu finden, ersticken, Fortschritte in der Beweisführung, evaluiert, ob der Vagusreflextod wirklich stimmt und haben festgestellt, nein, es kommt zu einer kapillären Stauung der Lunge, offenbar durch diese forcierte Einatmung zu einem Negativdruckaufbau und zu einem Exsudation in die Lungenalveolen und damit zu einer physischen Unmöglichkeit, die Lunge zu ventilieren und zu atmen. Das heißt also nicht gerechtfertigt der Bolustod ausschließlich als Vagusreflex. Hier sehen Sie Gerichtsmedizin 2.0. Die Leichen werden nicht mehr obduziert, sondern in eine bildgebende Röhre eingebracht und man sieht hier, wie der Bolus hier die Atemwege obstruiert und zum Tode führt. Hier sehen Sie auch Obduktionspräparate, Hühnerfleisch und hier vegan Dörrpflaume mit Joghurt. Der hat keinen Alkohol gehabt, der hat Alkohol gehabt, hat leider diesen fatalen Verlauf nicht verhindert. Die haben keinen Sessel in der Nähe gehabt, um sich draufzustürzen. Meine Interessenskonflikte, ganz kurz, ich bin Gegner autoritärer, fremdinteressensgetriebener Beeinflussung der Arzt-Patienten-Beziehungen, wie es wir die letzten 2,5 Jahre erleben durften. Bin auch Gegner medizinisch sinnloser Lockdowns. Ich liebe die Endoskopie und die Klinik Hietzing. Jetzt möchte ich Ihnen einen Fall vorstellen. Wie gesagt, die Bildungsanamnese, Magister Dr. Juris, 46 Jahre, nach Genuss seines Mittagsmenüs, Hühnerfleisch Chop Suey, starkes Würgen, starker stechender Schmerz im Brustkorb. Er hat das Gefühl, dass etwas stecken geblieben ist. Er will schlucken, die Welt als Wille und Vorstellung, aber es geht nicht. Er hatte aber schon in der Vorgeschichte Probleme mit Bolus-Aspiration bzw. Bolus-Schlucken. Zuletzt hatten wir ihn im Sommer nach einem Grillfest endoskopiert, dann ist der Speisebolus gesteckt. Diesmal ging es nicht, das Schlucken wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Wir haben ihn am Nachmittag notfallendoskopiert und hier zeigte sich im unteren Ösophagusdrittel eine Perforation. Beachten Sie, dieses interessante Schleimhautmuster, also keineswegs glatt, wie der Ösophagus sonst ausschaut. Und hier weiter unten, unterhalb dieser Perforation, ein sehr schlecht gekautes Stück Hühnerfleisch. Das war also offenbar eines der Probleme. Er hat nicht richtig gekaut, weil er wollte halt schnell in seiner Mittagspause das runterwürgen. Das CT hier in der koronalen Darstellung sieht schlimm aus eigentlich. Wir sehen hier Luft im Mediastinum. Man hat auch die Krepitation an den rechten Halsweichteilen gespürt. Hier sieht man es nicht, das war weiter anterior. Haut Emphysem, also immer ein schlechtes Zeichen für das Mediastinum. Das lag vor, eine transmurale Perforation, das sogenannte Pöhave-Syndrom. Und nun stellt sich natürlich die Frage, was tun? Was hätten Sie als behandelnde Ärzte diesem Patienten empfohlen? Professor Mijolic, sehr modern, er hätte einen Stent empfohlen. Also es gibt etwas wie die interventionelle Endoskopie. Da ist ein Beatmungsgerät zu sehen. Das ist für diesen Fall nicht verwendet worden. Hier ein Anästhesist, der den Patienten langsam in Schlaf versetzt. Und hier der C-Bogen, wo man einen Stent platzieren kann und hier das Endoskopie. Die Stents kommen eigentlich aus der Tumorpalliation. Zunächst waren das einfache Spiralen, aber inzwischen sind die aus Nitinol, einem Gemisch aus Nickel und Titan, die hier beschichtet sind mit Polyurethan meistens und sich innerhalb des Tumors ausdehnen, innerhalb von 2 bis 3 Tagen. Entsprechend der Körperwärme wird dieses Metall härter, es ist im kalten Zustand etwas geschmeidiger. Und das sind hier Beispiele von H-Stents oder Esophagus-Stents. Die meisten kommen aus Japan bzw. Korea oder den USA. Es gibt auch Colon-Stents. Und wie geht es jetzt weiter? Ich habe damals das noch unter Professor Gangl befindliche Universitätsklinikum, mein Lehrer, aufgesucht und habe eine Oberärztin, die sehr forciert dagegen war, gebeten, mir bitte ihren größten Stent zu borgen. Das hat dann irgendwie funktioniert und ich bin dann mit dem Auto in das Krankenhaus Hietzing, damals Krankenhaus Leins gefahren oder gerade Hietzing. Der Patient hat den Stent bekommen, die Schwester ist auch gekommen. Hier sehen Sie eine Markierung mit Lipiodol, ein lipidlösliches Kontrastmittel. Und hier sehen Sie den bereits entfalteten Stent. Ich habe den mit der größten Lateralkraft ausgewählt, der halt verfügbar war. Da unten ist die eine Tulpe, die andere noch nicht ganz entfaltet. Der Patient wurde aufgenommen, wir haben ihm langsam was Enterales zum Schlucken gegeben. AAA-Rating, Antibiotika, Antimykotika, Analgetika und natürlich PPI-Perfusor. Und er hat dann angefiebert und das haben Leute uns kritisiert, dass wir den nicht primär einer chirurgischen Versorgung zugeführt hatten. Der Stent war aber radiologisch dicht und ich habe gesagt, Nerven bewahren. Am Tag 6 hat das dann so ausgesehen, der Patient ist mittlerweile gut gegangen. Und hier ein weiteres Schopenhauer-Zitat, Wirkung der Furcht. Der störende Einfluss der Erregung des Willens auf den Intellekt zeigt sich bei der Furcht darin, dass dieselbe uns in Gefahren verhindert, die noch vorhandene, oft naheliegende Rettungsmittel zu sehen. Beispiel Furcht vor dem Coronavirus und zu ergreifen. Ferner, wie die Hoffnung uns das, was wir wünschen, so lässt uns die Furcht uns das, was wir besorgen, als wahrscheinlich und nahe erblicken und beide vergrößern ihren Gegenstand. Wille und Vorstellung Teil 2. So hat es dann ausgesehen nach 14 Tagen oder 16 Tagen. Man sieht hier massiv Granulationsgewebe zwischen den oberen Maschen dieser Tulpe, aber der war dicht und wir haben das dann mit Argonplasma wegkoaguliert und haben den Stent geborgen. Es hat natürlich geblutet, aber nur wenig und der Patient hat in der Folge einen uneventful Recovery gemacht. Sie sehen hier nach 10 Wochen und nach 10 Monaten war der Esophagus fast so, wie er sein soll. Die Kriterien der eosinophilen Ösophagitis, um die es sich hier handelt, waren nicht ganz erfüllt. Der Patient war auch von der Compliance nicht so toll. Wir haben ihm jedenfalls Budesonid Lungensprays gegeben, die auch bei Corona wirken sollen. Und später, als es die gab, Schmelztabletten. Er hat sich sehr um den Preis von 190 Euro gestört. Und seit dieser Perforation ist es übrigens zu keiner weiteren Grillparty-Komplikation gekommen. Wie managen Endoskopiker einen Speisebolus? Also sie stellen fest, es steckt und geht nicht weiter. Der Wille zum Schlucken ist da, allein es fehlt die Performance des Schluckens. Push Bolus into Stomach or Retrieve. Also rausziehen, wenn er einigermaßen kompakt ist. Oft verdichtet sich das, ja, es ist nicht immer Barium, aber es können auch relativ kompakte Zylinder entstehen. Vor allem Hühnerfleisch ist hier legendär, langfasiges Fleisch. Wir haben hier Netze, die wir drüber stülpen können und das wird hier eingesammelt und herausgezogen. Für spitzkantige Knochen kann man auch diesen Overtube verwenden und hier kann man das herausfassen mit einer Zange, einer Fremdkörperzange. Dann muss man bei einer Verdacht auf Esophagus-Affektion im Rahmen einer eosinophilen Esophagitis mindestens 6 Biopsien machen und dann muss man einen Appointment ausmachen. So schaut das aus. Was ist typisch für die eosinophile Esophagitis? Sie sehen hier eine sogenannte Trachealisation. Sie alle kennen den Blick in die Trachea. Man sieht ja also diese Ringe, die sind nur scheinbar. Das Ösophagusgewebe schiebt sich vor dem Endoskop ein bisschen auf und macht diese Pseudoringe. Rechts sehen Sie weiße Exudate. Das kann man mal mit einer Candida-Ösophagitis verwechseln. SOR ist aber dann histologisch ganz was anderes. Da sehen Sie eosinophile Mikroabszesse bzw. aufgelagerte eosinophile auf der Schleimhaut. So sieht das dann in der größeren Vergrößerung aus, diese weißen Spots. Sie sehen hier viele eosinophile, hier eine Verdichtung der Basalzellen, Superficial Layering, Hyperplasia und mehr als 15 eosinophile pro High Power Field sollte man haben. In diesen Abszessen sind Hunderte drinnen, also das ist relativ klar, aber es ist oft grenzwertig und es gibt andere Ursachen der Eosinophilie. Endoskopisch noch einmal, Längs- und Querrillen, gleichzeitig eine glasige Oberfläche, muss nicht überall gleichzeitig sein. Es kann auch diesen Ring, diesen Schatzki-Ring bilden, es kann sogar im distalen Esophagus zu einer Obstruktion und einer Stenose führen, die man auch dilatieren kann, aber üblicherweise sprechen diese Entzündungen, die sie ja sind, auf Corticosteroide sehr gut an. Was gibt es für andere Ursachen einer Ösophagus-Eosinophilie? Es gibt prinzipiell Allergiker, Atopiker, die haben auf alles Mögliche eine Allergie. Es gibt auch die PPI-Responsive-Eosinophilia. Und das ist interessant, hier dürften Barrierestörungen durch den Reflux begünstigen, dass Patienten inhalierte Antigene als Epitop für die Allergiereaktion empfinden. Und PPIs können diese Eosinophilie beheben. Das heißt, hier ist es interessant, ein Overlap zwischen Reflux, unserer zweiten häufigen oder viel häufigeren Erkrankung, und diesen eosinophilen Problemen. Und interessanterweise gibt es auch einen Zusammenhang von saisonalen Pollen und dieser eosinophilen Ösophagitis und der Bolusobstruktion. Die Zöliakie kann das machen, Crohn, jede entzündliche Darmerkrankung kann Eosinophile in der Mucosa darstellen, auch Infektionen, systemische Erkrankungen, auch Achalasie, selten aber doch, beziehungsweise DRESS und so weiter, was die Hautärzte vor allem kennen, Vaskulitis und so weiter. Und auch PPIs selber können das machen. PPIs können auch eine Colitis machen, die Kollagenkolitis, aber das ist ja nicht der Fokus. Und hier, das war Stand von 2007, es gab nur inhalative Nasensprays, Lungensprays, die man schlucken sollte. Es wird sowieso 90% geschluckt, also warum man extra schlucken muss, wissen wir nicht, aber man hat halt mit Vorliebe das geschluckt, Budesonid oder Fluticason. Und heute gibt es diese Schmelztablette mit dem hohen Preis, genannt Juaveza, die hier einige wenige Milligramm freisetzt. Was sind die Ziele in der Therapie der eosinophilen Ösophagitis? Das heißt, die klinischen Symptome müssen sich verbessern. Wenn es ohne BHV-Syndrom geht, ist das natürlich von Vorteil. Die eosinophile Entzündung sollte zurückgedrängt werden, weniger als 15 pro High Power Field. Und die Symptome allgemein sollten sich verbessern. Pharmakologisch, wie gesagt, topische Steroide, Prednisolon bei Nicht-Ansprechen. Es gibt aber auch inzwischen Antikörper, die IL-13 bekämpfen, die von den Leuten, die Asthma behandeln, sehr gut behandelt werden. Das ist etwas strafverschärfend für viele junge Menschen. Die 4-Speisen-Eliminationsdiät oder die 6-Speisen-Eliminationsdiät sind ungefähr vergleichbar. Man muss also Fische, Weizen, Milch, Schalentiere und so weiter weglassen. Dann haben sie einen Response von ca. 70%. Und bei Jugendlichen kann ja Cortison nicht unbegrenzt eingesetzt werden. Oder man muss halt schauen, ob es spezifische Allergene gibt. Aber Allergietests führen hier nicht immer zu einer Veränderung des Therapiekonzeptes. Und es gibt ab und zu auch Asthma und andere allergische Symptome, die hier ebenfalls nicht im Fokus stehen. Ich komme zum Schluss. Was sind Recent Advances? Also in erster Linie diese Tablette, dass man nicht mehr inhalieren muss. Und das muss man halt wissen, auch als Bolustherapeut. Nun ist die Eosinophile vor allem bei Männern mit Bildung die häufigste Ursache einer Bolusobstruktion und auch der spontanen Perforation. Das muss nicht immer so schlimm sein wie ein BHV-Syndrom. Was wir also auch als Mallory Weiss-Risse sehen, ist hier möglich. Und die sagen sogar frecherweise, dass das den HNO-Ärzten weggenommen und den Gastroenterologen zugewiesen werden sollte. Finde ich natürlich nicht richtig. Viele Patienten können stundenlang mit dem Bolus herummarschieren, bis sie ein Spital aufsuchen. Es passiert dann meistens nichts. Das Fimediastinum haben Sie gesehen, der Patient hat das auch überlebt. Man muss nicht immer sofort operieren. Wir hatten auch einige Fälle, die im Rahmen eines transösophagalen Echos perforiert sind. Die sind in der Mehrzahl gestorben durch die Operation. Das initiale Management konservativ, Chest X-Ray to detect free air, Buscopan und so weiter, Pfefferminzöl bringt überhaupt nichts. Und dann sollte man endoskopieren, sollte die Fremdkörper entweder nach unten schieben oder nach oben herausziehen, biopsieren, um die Diagnose zu sichern. Und das sollte man halt bekannt machen, dass die eosinophile Ösophagitis eine häufige Ursache einer Bolusobstruktion bei Menschen ist. Die häufigste Differentialdiagnose natürlich noch viel häufiger ist Reflux. HNO-Ärzte waren lange Jahre unsere besten Zuweiser für Endoskopien. Wir haben fast immer nichts gefunden, weil die waren schon mit PPIs anbehandelt. Aber wir haben es zumindest gut diskutieren können, dass der Ösophagus, der tubuläre Ösophagus, eine Motilitätsstörung hat. Es gab die atypischen Symptome, die inzwischen auch nicht mehr so beliebt sind. Aber hier PPI für alle macht auch die eosinophile Ösophagitis gut. Die alte Klassifikation von 1 bis 4 ist jetzt von A bis D, die Los Angeles-Klassifikation, geändert worden. Sie sehen hier, je mehr rot und je dichter die roten Brücken sind, desto höher wird der Buchstabe hier und wenn es zirkulär ist, ist das D. Zum Schluss ein finales Schopenhauer-Zitat. Dadurch, dass wir essen, fallen wir dem Tode und dadurch, dass wir zeugen, dem Leben notwendig anheim. Denn durch das Essen zerstören wir die fremde Form, um uns ihrer Materie zu bemeistern. Der Herr muss, weil alles Lebende dem geselben Gesetze unterliegt, auch unsere Form wieder zerstört werden, damit ihre Materie wieder anderen Formen zufalle. Die Zeugung aber ist die vollendete Bejahung des Willens zum Leben, die eben als Leben erscheinen muss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Der Diskurs zwischen Gastroenterologen und HNO-Ärzten, den habe ich ja miterlebt, schon wie ich noch auf der Klinik war, wie Pesendorfer sozusagen diese meisterhafte Entwicklung der Endoskopien-Lines gestartet hat. Und daher bitte ich um Fragen. Wir haben jetzt Gelegenheit, mit einem unserer Fachnachbarn zu sprechen. Ja, bitte.
Warum macht diese eosinophile Ösophagitis eigentlich den Bolus, das Bolusproblem? Ist das eine reine Schwellungsmotilitätsstörung oder wie?
Wenn man genauer hinschaut, es ist samtartig aufgeraut und es sind entzündliche Fissuren vorhanden in der Mucosa. Das heißt, es rutscht nicht mehr. Ja? Okay. Der Blattenepithel ist sehr rutschig. Ja.
Vielleicht war auch Burhave ein Trendsetter beim Vorkommen der eosinophilen Ösophagitis bei Akademikern, weil er hat ja das Burhave-Syndrom nicht beschrieben, sondern vorexerziert.
Ja, wenn man das hat, kann man nicht mehr sehr viel schreiben.
Ja. Gut. Dann vielen Dank, das war wirklich sehr aufschlussreich, weil das bringt auch unser Nachdenken und unsere Fortschritte auch in der Zusammenarbeit, welcher Patient wohin geschickt wird, in Schwung.